Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. In Brandenburg streiten die Fraktionen im Landtag über die Kontrolle des Verfassungsschutzes, und zwar über die Frage, wer darf in der Parlamentarischen Kontrollkommission sitzen. Die Regierung aus SPD und BSW will den Ausschuss verkleinern. Das bringt Abgeordnete der AfD mächtig auf die Palme. Worum da gestritten wird, berichtet unser landespolitischer Reporter Nico Hecht.
Den Verfassungsschutz dürfen nur ganz wenige überwachen, denn das sei ein großes Sicherheitsthema, erinnert Brandenburgs CDU-Vorsitzender Jan Redmann.
Nur die Parlamentarische Kontrollkommission kann wirklich reinschauen in die Arbeit des Verfassungsschutzes, kann erfahren, wo geheimdienstliche Mittel eingesetzt werden, welche Erkenntnisse dort gewonnen werden.
Den Antrag der Regierungsparteien SPD und BSW, die Parlamentarische Kontrollkommission auf nur noch 3 Mitglieder zu verkleinern, könne er deswegen mittragen. Die Koalition solle dabei 2 Sitze erhalten, die Opposition einen. Für den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, Dennis Holoch, ein Versuch, die AfD auszuschließen von der Kontrolle der, wie er sagt, Regierungsabteilung Verfassungsschutz. Seine Fraktion werde deswegen einen Ausschuss mit 9 Mitgliedern fordern.
Der Vorsitz muss bei der größten Oppositionsfraktion liegen, weil es eben ein Kontrollinstrument des Landtags gegenüber der Regierung ist. Der stellvertretende Vorsitz geht an die stärkste Regierungsfraktion, das wäre in dem Fall die SPD. Sollte dieser Antrag nicht angenommen werden und der Antrag der Regierungsfraktion, kündigen wir hier schon mal die weitere Klage vor dem Verfassungsgericht an.
Schon in der letzten Legislatur waren die Kandidaten, die die AfD für die Kommission aufgestellt hatte, von den anderen Fraktionen nicht gewählt worden. Schon dagegen hatte die AfD vor dem Verfassungsgericht geklagt. Erfolglos. Und auch die aktuellen Verkleinerungspläne sieht Ludwig Schietz von der SPD durchaus mit dem Urteil zuletzt in Einklang.
Das Verfassungsgerichtsurteil sagt, dass die Opposition entsprechend angemessen vertreten sein muss. In dem Vorschlag, den wir unterbreiten, bei 3 Sitzen würde ein Sitz auch auf die Opposition entfallen. Damit sind die Kriterien des Verfassungsgerichts aus unserer Sicht auch erfüllt.
Das sieht man bei der AfD anders. Ein Kommissionsmitglied für die Opposition, da wäre die Möglichkeit groß, dass nur die CDU zum Zuge komme, meint Dennis Holoch. Ausgemacht sei das aber nicht, sagt CDU-Chef Redmann. Nur die Anforderungen an einen Kandidaten der AfD wären hoch. Denn diese Person müsste glaubhaft machen, dass sie auch im Falle von Ermittlungen des Verfassungsschutzes gegen die AfD selber zuverlässig bleibe.
Bei der man sich sicher sein könnte, dass auch die Informationen, die die AfD selbst betreffen, nicht an die AfD am Ende durchgestochen werden und hier die Arbeit des Verfassungsschutzes darunter am Ende leiden würde.
Deswegen, so Redmann, würde es der AfD sicher schwerfallen, so eine Person zu benennen, weil sie nicht habe, jedenfalls nicht in der Fraktion. Bei SPD und BSW heißt es, bei einer Klage müsse man die Gerichtsentscheidung abwarten. Aber wichtig sei, das Verfahren für die Besetzung nun schnell zu eröffnen, damit die Parlamentarische Kontrollkommission auch schnell die Arbeit aufnehmen kann. Zielmarke dafür sei Mai.
Aus Potsdam war das Nico Hecht. Aufatmen im Tierpark Berlin-Lichtenberg. Heute wurden die letzten Schutzmaßnahmen aufgehoben, die wegen der Maul- und Klauenseuche verhängt wurden. Anfang Januar ist ja bei einer Wasserbüffelherde in Hönow östlich von Berlin das hoch ansteckende MKS-Virus nachgewiesen worden. Sofort wurden umfangreiche Schutzmaßnahmen in der Region ergriffen und es hat keine weiteren Ansteckungen gegeben. Welche Auswirkungen der MKS-Ausbruch auf die brandenburgischen Bauern hatte, das hat sich RBB24-Reporterin Juliane Kowolik berichten lassen. Aber zunächst einmal ist sie in den Tierpark gefahren.
Die Besucher von Tierpark und Zoo freuen sich, dass sie die Giraffen, Flusspferde und Hirsche wieder aus der Nähe betrachten können. Die Desinfektionsmatten am Eingang sind weggeräumt. Kein Tier hat sich mit der hoch ansteckenden Maul- und Klauenseuche infiziert. Eine Sprecherin des Zoos sagte, wäre das der Fall gewesen, hätten alle für das Virus empfänglichen Tiere geschlachtet werden müssen. Eine Vorsichtsmaßnahme gibt es noch, die Streichelzoos bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Angst vor einer Ansteckung seiner Tiere hatte auch Andreas Schmidt. Er ist Geschäftsführer der Agrar GmbH Graz im Landkreis Oberhavel. Er steht vor dem Gitter seiner 140 Milchkühe. Friedlich laufen sie zwischen ihren Liegeboxen und dem Futterlaufband umher. Neugierig kommen sie an ihn heran und lecken ihm über die Hände. An dem Tag, als die ersten Blutentnahmen hier angeordnet wurden, stand er auch vor seinen Tieren und sagte:
Und wehe, das hat von euch einer. Dann guckt man den Tieren in die Augen und im Endeffekt sagt man, morgen seid ihr tot. Wenn einer von euch was hat, sind die alle weg. Man muss seine Tiere aufgeben und das ist das Schlimmste, was passieren könnte. dann würde die Milchproduktion hier nicht mehr existieren. Dann hätte ich aufgegeben.
So schlimm ist es für Milchbauer Andreas Schmidt nicht gekommen. Alle Proben waren negativ. Sein Hof liegt etwa 80 Kilometer vom Ausbruchsort in Hönow entfernt. Allerdings wurde eines seiner Totentiere auf demselben LKW abtransportiert wie einer der infizierten Wasserbüffel aus Hönow. Deshalb galt er als Kontaktbetrieb. 21 Tage lang musste er täglich 4000 Liter Milch in die Güllegrube schütten. Ein schwerer Anblick für ihn.
Wenn man überlegt, wie lange man braucht, um erstmal überhaupt 1 Liter Milch da rauszuholen, das ist ein hochwertiges Produkt und man das wegkippen, das ist so, wenn jeder mal einen Monat arbeiten gehen würde und kein Geld dafür bekommen würde, dann wisst ihr, wie schwer das ist. Das ist zum Heulen.
75% seines Schadens von 48.000 Euro hat kurzerhand der Landkreis Oberhavel übernommen. In anderen Landkreisen trifft es die Bauern härter. Insgesamt sind 120 Betriebe betroffen. Der Schaden wird vom Agrarministerium in Potsdam auf rund 8 Millionen Euro beziffert. Woher die Infektion mit Maul- und Klauenseuche in Hönow kommt, bleibt weiter ungewiss. Eine Sprecherin des zuständigen Friedrich-Löffler-Instituts sagte rbb24 Inforadio, dass die nächstverwandte Virusvariante in der Region Osttürkei und Iran gefunden wurde. Möglicherweise wurde es durch rohe Tierprodukte wie Käse, Milch oder Schinken nach Deutschland eingeschleppt.
Der Bericht von Juliane Kowolek. Es geht um Waffenlager, es geht um mögliche Terrorpläne gegen jüdische Einrichtungen in Europa. 4 Männer stehen deswegen seit heute vor Gericht, vor dem Kammergericht Berlin. Ihre Aufträge sollen sie direkt von der palästinensischen Terrororganisation Hamas bekommen haben. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling war beim Prozessauftakt und lässt in seinem Beitrag zunächst den Bundesanwalt zu Wort kommen.
Heute hat ein Pilotverfahren begonnen. Erstmals in Deutschland sehen sich Personen dem Anklagevorwurf ausgesetzt, sich als Mitglieder der ausländischen terroristischen Vereinigung Hamas beteiligt zu haben. Wir haben kurz nach dem massiven Terrorangriff der Hamas auf Israel einen Hinweis des Bundesamts für Verfassungsschutz erhalten, der gerichtet war auf eine konspirative, waffenbezogene Operation der Hamas in Deutschland.
Sagt Bundesanwalt Jochen Weingarten zum Prozessauftakt heute. Die 4 angeklagten Männer sollen laut Bundesanwaltschaft sogenannte Auslandsoperateure der Hamas sein. Alle 4 sind im Libanon geboren, 2 von ihnen leben in Berlin, die beiden anderen in den Niederlanden. Bzw. Italien. 3 Erdwaffendepots sollen in Bulgarien und Dänemark betreut bzw. ausgeräumt worden sein. Eine Kalaschnikow soll eine der Waffen sein und mehrere Pistolen, von denen zumindest eine auch nach Deutschland geholt worden sein soll aus einem der Waffendepots. Ein 3. Depot in Polen, mutmaßlich für Anschläge in Europa, war trotz mehrfacher vorgeworfener Suchaktionen nie gefunden worden, aber auch von den Ermittlern nie aufgespürt worden. Es sei der Hamas darum gegangen, zu dem Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober 2023 möglicherweise flankierend Terroraktionen in Europa zu starten, so Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Als mögliche Anschlagsziele sollen in Betracht gezogen worden sein die israelische Botschaft in Berlin, aber auch die US Air Base in Ramstein und das Gebiet um den Tempelhofer Flughafen hier in Berlin.
Einer der 4 Angeklagten soll bereits 2019 für die Hamas das Erdwaffendepot in Bulgarien angelegt haben. Kurz vor dem Terroranschlag auf Israel im Oktober 2023 soll er von seinem Wohnort Berlin diesmal nach Dänemark gereist sein, um dort ein anderes Erddepot der Hamas zu inspizieren. Alle 4 mutmaßlichen Mitglieder der Hamas sollen im selben Monat dann in wechselnder Beteiligung mehrfach im Westen Polens unterwegs gewesen sein, um das bis heute nicht entdeckte Erdwaffendepot zu finden. 160 Seiten ist die Anklageschrift lang. Der ursprüngliche Hinweis auf die Angeklagten soll mutmaßlich unter anderem vom israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad gekommen sein. Die Angeklagten waren im Dezember 2023 verhaftet worden. Der Prozess wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland ist vorerst bis Ende des Jahres geplant.
Das war RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling. Und dann noch dieses hier. Berlin musste nach der Bundestagswahl vom Sonntag dann doch wieder nachzählen. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hat eine öffentliche Nachzählung angesetzt. Da der Kampf ums Direktmandat im Bezirk hauchdünn entschieden wurde, haben viele geglaubt, das Wahlergebnis steht auf dem Prüfstand. Aber darum ging es gar nicht, erklärt Jeanette Schütz, Kreiswahlleiterin des Bezirks.
Ich möchte auch noch mal klarstellen, dass hier nicht der Eindruck entsteht, wir zählen heute hier nach, weil der eine oder der andere Kandidat mit dem knappen Zählergebnis nicht einverstanden ist. Das ist nicht die Intention dieser heutigen Nachzählung.
Insgesamt würden maximal 3 Stimmen vermisst, 3 Lokale werden überprüft. Ein ganz normaler, üblicher Vorgang, sagt Schütz. Andere Berliner Stadtbezirke werden wahrscheinlich noch folgen, meint sie. Schütz sind ihre 3 Prüfungsfälle direkt am Wahlabend aufgefallen.
Hier stimmte die Anzahl der gültigen Erst- und Zweitstimmen und der ungültigen Erst- und Zweitstimmen leider nicht komplett überein, sodass ich mich als Kreiswahlleiterin dazu bemüßigt fühlte, zu beauftragen, dass hier die Nachzählung vollzogen wird.
Das Nachzählen wird von viel Presse und rund 20 Bürgerinnen und Bürgern aus dem Stadtbezirk beobachtet. Sie alle hatten eigentlich einen Showdown ums Direktmandat erwartet zwischen den Grünen und der CDU. Dass das gar nicht das Thema ist und man gerade mal 3 Stimmen sucht, erstaunt auch Jürgen und Claudia Leuschner. Aber?
Naja, es ist Demokratie und die Zahlen müssen am Ende stimmen.
Es ist hier rechtfertigt. Es geht um Demokratie. Muss sein.
So ist Demokratie, sagt das Pärchen. RBB24-Reporterin Annette Miersch aus Tempelhof-Schöneberg. Übrigens, die Nachzählung hat alle Unstimmigkeiten beseitigt. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.